Ich hab ein super Produkt, oh oh oh, das müsst ihr alle kaufen, ja ja ja. Und wie mach ich's bekannt? Na klar, über Werbung muss es laufen, haha. Ich hab ein super Produkt, oh oh oh, ich will's doch nur verkaufen, ja ja ja. Doch all die Regularien, all die Gesetze bringen mich schier zum Ersaufen. Ach ja, ich hab ein super Produkt. Naja, ich wünschte, ich könnt's verkaufen. Na mal sehen. Aber mein Anwalt hat gesagt, nee, nee, so einfach wird's nicht laufen. Oh yeah.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
Hallo Laura.
Ist es nicht wieder schön?
Doch, es ist schön. Es ist schön. Es ist März, aber es fühlt sich an wie Februar.
Ja. Yeah.
Zumindest hier. Es schneit und hagelt, aber das stört ja den Datenschützer nicht.
Nein, den kriegt sowieso nichts klein.
Genau. Weil wir so ein übersprudelndes Wissen haben, begeben wir uns jetzt zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Folge was? Wie viel?
23.
23. Mm. 23.
Ja, 23.
Mm. Es gibt so manche Podcasts, die haben wir zur Folge 347. Aber schwierig. Ich glaube, die Schlagzahl kriegen wir so schnell nicht erhöht.
Mal gucken. Ach, weißt du, nee, also und Vergleiche machen ja auch unglücklich. Also das ist nicht
ja,
gut.
Ja, ist richtig. Es ist ja auch qualitativ hochwertiger Boulevard, den wir hier machen.
So, aber ja, total. Naja, ich meine, am Ende mit der letzten Folge muss man...
Nicht so nebenher Boulevard.
Nee. Fulltime Boulevard. Ja. Aber ganz ehrlich, also unser letzter Podcast, also man könnte ja mal sagen, wir haben hellseherische Fähigkeiten, oder? Fernab vom Boulevard lagen wir sowas von im Schwarzen. Lieber Zuhörer, nimm dir doch auch bitte Zeit für die letzte Folge.
Genau, haben wir voll grad erkannt. Aber egal, was gestern war, war gestern. Heute wollen wir natürlich in ganz neue Gefilde aufbrechen. So richtig viel ist nicht passiert, aber da haben wir uns überlegt, das ist ja eine tolle Möglichkeit, um uns mal wieder an die Basics des Datenschutzes zu machen und vielleicht auch so einen kleinen Ausflug ins Wettbewerbsrecht zu unternehmen, denn wir Datenschützer kommen da ja in vielen Fällen ja nicht drumherum. Also wir reden über Werbung.
Ja, wir reden heute über Werbung, genau. Also nicht nur, also Anlass war für uns vor allen Dingen, dass wir sind ja schon gewöhnt, Bußgelder von den Datenschutzbehörden, also ja auch hier in Hülle und Fülle zu besprechen, aber ja auch andere Bußgelder können relevant sein. Und wir waren da über zwei jüngere Bußgelder von der Bundesnetzagentur gestoßen, die im Prinzip Bußgelder ausgesprochen haben nach dem UWG, also dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, also quasi Wettbewerbsrecht, was auch durchaus recht empfindlich sein kann für Unternehmen. Und da ging es um Telefonwerbung und da haben wir so gedacht, so Mensch, haben wir eigentlich schon mal über Werbung geredet und Werbung ist ja überall. Und wir haben natürlich über Werbung schon geredet, wenn Werbung auf Webseiten gemacht wird und wie das dann da ist. Also Stichwort Cookies und Drittanbieter und so, das haben wir ja in Hülle und Fülle schon besprochen. Aber wie ist es eigentlich, wenn ein Unternehmen Kunden anders ansprechen möchte? Also vielleicht ein bisschen mehr Oldschool und was da so zu beachten ist. Und da gibt es ja durchaus ein paar Fallstricke, auf die man durchaus achten sollte. Weil sonst kann es eben teuer werden.
Ja, also auch vor allen Dingen überhaupt Werbung.
Mhm, klar. Na,
wir können ja wieder viel zitierte Cornelius GmbH vorziehen, die möchte ihr Produkt ja verkaufen.
Klar, kein Wohlfahrtsverein.
Nee, aber jetzt hat sie da das Problem, die Leute müssen ja wissen, dass es diese fantastischen Puppen ja auch gibt.
Ja, richtig.
Da sitzen wir uns auf unseren 20.000 Puppen. Und jetzt, was machen wir? Also, es gäbe jetzt eine Möglichkeit, die mir spontan einfällt, wir könnten ganz viele Plakate drucken. Mhm. Aber da ist vielleicht die Streuung ein bisschen arg weit. Aber da hätte ich jetzt gesagt, haben wir wahrscheinlich kein Datenschutzproblem.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Außer mit mir vielleicht, aber sonst nicht.
Ja, und am Ende ist vielleicht unser Wirkungskreis auch nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben. Und vielleicht sprechen wir ja auch nicht unbedingt die Personen an, die wir gerne ansprechen wollen würden. Also ich meine, gerade bei der ganzen Thematik, irgendwas an den Mann oder die Frau zu bekommen, geht es ja auch häufig darum, dass man die richtige Zielgruppe erreicht. Weißt du, diejenigen da draußen, die eben auch schon immer eine Cornelius-Puppe haben wollten.
Genau.
Und da ist vielleicht so ein Plakat schwierig.
Okay, ich weiß, die gibt's da draußen, die Leute.
Natürlich.
Aber jetzt, was mache ich denn jetzt? Also ich könnte es ja einfach mal durchgehen.
Ja, wir gehen das mal durch.
Erstmal, wo kriege ich denn jetzt überhaupt erstmal die Leute her?
Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Also ich meine, das sind also die klassischen Fragen, die haben wir ja in unserer Beraterpraxis auch das ein oder andere Mal, erreichen uns im Regelfall aus entweder Vertrieb oder Marketing. Wie können wir auf welchen Wegen die Leute erreichen? Da geht's ja jetzt gar nicht unbedingt um Gestaltungsfragen, das können andere deutlich besser als wir Datenschützer. Dafür gibt es ja dann die Personen, die das eben auch gelernt haben und beruflich, hauptberuflich machen. Das sollen die sich auch weiter ausdenken. Die Frage ist ja eher, wie wir dann also bestimmte Aspekte eben dann auch vermitteln können. Und neben jetzt mal den Klassikern aus dem Netz oder auch Printwerbung in Zeitungen oder im Prinzip auch Werbespots im Fernsehen, ist ja so die Frage, die uns erreicht. Ich weiß nicht, ob du die auch regelmäßig hast, aber ich habe es immer noch sehr, sehr viel in meinem Alltag. Die Frage, ja, können wir die jetzt einfach mal anrufen, potenzielle Kunden, oder können wir denen mal eine Mail schicken, oder wie ist das eigentlich, oder so, vielleicht ein bisschen oldschool, aber solche Werbebriefe zu Leuten nach Hause schicken, um die Cornelius-Puppen bekannt zu machen. Das sind so die Fragen, die ich regelmäßig kriege.
Ja, stimmt, richtig, sehe ich wichtige, relevante Fragen, die uns heute noch sehr intensiv und lange beschäftigen werden, aber jetzt erstmal. Ja, ich habe jetzt mir so eine schöne Excel-Liste mit 5000 verschiedenen Namen, in einer E-Mail-Adresse und einer Straße und einer Postleitzahl. Wo habe ich die denn jetzt herbekommen? Also,
Das ist ja mal eine wichtige Frage, Cornelius. Wo hast du die denn hergekriegt? Ist ja schließlich deine GmbH.
Wo habe ich die denn herbekommen? Ja.
Hast du da deinen armen kleinen Azubi dran gesessen und hat er dann erstmal das Internet durchforstet? Oder hast du die Adressen irgendwo gekauft? Was hast du denn, wo hast du die denn her?
Ja, und das ist dann natürlich die Frage, darf ich da, also, ne, wenn, genau, wo habe ich die her? Ich könnte, vielleicht habe ich die aus öffentlich zugänglichen Quellen.
Vielleicht habe ich die aus, beschreib doch mal, was meinst du denn mit öffentlich zugänglichen Quellen? Also hier ist da dein Azubi, hat der das Netz
also gesurft? Also ganz plakativ, das Internet.
Das Internet.
Ja, er hat das Internet gesurft und ist auf alle, ja, und hat händisch alle möglichen Adressen rausgeschrieben. Ich habe auch darauf geachtet, dass er nicht irgendwie rauskopiert, sondern hat alles händisch rausgeschrieben.
Okay, verstehe. Ja. Ich habe mir überlegt, ob du da im armen Azubi vielleicht irgendwie 10 Telefonbücher von vor 20 Jahren hingeknallt hast und gesagt, so viel Spaß.
Nee, das ist ja viel zu einfach, da kann er ja einfach blättern. Ich wollte schon, dass er die einzelnen Seiten aufruft und da die Adressen draufruft. Aber also, da denke ich doch, da bin ich zumindest, was jetzt diese grundsätzliche erste Verarbeitung angeht, die ich ja im Sinne des Datenschutzes habe, dass ich da zumindest, wenn ich sie aus öffentlich zugänglichen Quellen habe, dass ich da einigermaßen auf der sicheren Seite bin. Wenn ich sie im Internet finde und irgendjemand sagt so, wir sind die Laura GmbH und dann sage ich, hey, die Laura GmbH, die ist vielleicht an der Puppen von der Cornelius GmbH interessiert und deswegen schreibe ich mir die Adressen raus.
Nee, die Laura GmbH, die hat Mini-Lauras, die braucht gar keine Cornelius-Puppen, das sage ich, aber okay. Aber nein, theoretisch.
Das weiß sie ja noch gar nicht. Also da reden wir, kommen wir später dran. Da reden wir dann über eine mutmaßliche Einwilligung. Und da habe ich dich, Madame. Aber
okay, verstehe. Okay.
Aber ist das denn ein Datenschutzproblem? Denn die Daten, die ich aus öffentlich zugänglichen Quellen bekomme, das werden ja wahrscheinlich zu 95% irgendwelche anderen Gesellschaften sein, die ich mit meinem Produkt vollbomben müsste. Also so, wenn ich an den Endverbraucher will, dann werde ich mit einer Internetrecherche oder öffentlich zugänglichen Quellen, komme ich nicht weit.
Nee, da kommst du relativ, also das ist klar, gibt es natürlich auch Privatpersonen, die man im Internet finden kann, keine Frage. Aber das ist ja, also das wird wohl kaum die Quelle sein, die du dafür benutzen wollen würdest, um Privatpersonen zu finden, um deine Cornelius-Puppen zu verkaufen. Was du da haben wirst, sind Daten aus dem sogenannten B2B-Bereich. Da ist dann immer ein bisschen die Frage, ob wir andere Datenschutzgrundsätze vielleicht auch noch im Kopf haben müssen, warum im Prinzip zum Beispiel diese Gesellschaften diese Informationen ja überhaupt ins Netz gestellt haben. Man könnte vielleicht im ersten Zugriff unterstellen, ja, wahrscheinlich nicht, um Werbeanrufe von dir zu bekommen. Mhm. Könnte man erst mal im Erstzugriff mindestens mal überlegen, dass das vielleicht nicht deren erstes Ziel war, sondern dass sie wahrscheinlich im ersten Schritt vor allen Dingen den Pflichten nachgekommen sind aus dem Telemediengesetz, gesetzt, dass sie diese Angaben zwingend sowieso machen müssen, jedenfalls einige davon, wenn sie eine Internetseite dieser Art betreiben. Aber sagen wir mal, okay, da hast du deine Daten her. Vielleicht hast du aber auch, ich habe das ja schon eben so angekündigt, vielleicht hast du deine Daten aber auch gekauft. Es gibt durchaus Unternehmen, die mit Adress- und Kontaktdaten durchaus eine Menge Geld verdienen. Ach, krass. Wie siehst du das denn?
Ja, kaufe ich.
Ja, ist gekauft.
Ist doch super. Finde ich aber spannend, ehrlich gesagt. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen naiv. Bin ziemlich sicher, bin ich da naiv. Denn ich frage mich, wo bekommen die denn diese Adressen her? Und vor allen Dingen, dann müssten die ja so zumindest rudimentär juristisch geprüft, würde ich ja sagen, dass die ja dann auch irgendwie sich wahrscheinlich eine Generalvollmacht geben müssen oder dürfen oder eine Einwilligung, dass diese Daten an jegliches Unternehmen, was sich für diese Adressdaten interessiert, an mich wenden darf. Mhm. Ich die an das Unternehmen weitergeben darf. Mhm. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Das wäre mal spannend. Wo kann ich mich denn da anmelden, dass ich sage, hallo, liebes Unternehmen, du darfst in Zukunft meine Adressen verkaufen.
Das ist,
Ist das ein dubioses Business, oder wie?
Ja, also die Laura GmbH macht natürlich Mini-Lauras, ist ja klar, und verkauft keine Adressen, aber so habe ich mir sagen lassen, dass solche Unternehmen durchaus unterschiedlich seriös unterwegs sind. Also es gibt durchaus die sehr viel Wert darauf legen, dass die Adressen, die sie dann haben, mit und ohne Telefonnummern, mit und ohne E-Mail-Adressen oder auch anderen Angaben zu den Personen, zum Teil die eben dann verkaufen an Unternehmen und eben also auch verifizieren können, dass es dafür Einwilligungen gab, dass diese Daten so verarbeitet und verwendet werden können. Zum Teil wird sowas erreicht, weil jemand irgendwo was abschließt und sagt, ja, die Daten dürfen an Partner zum Beispiel weitergegeben werden. Das ist so eine typische Quelle, wo das herkommt. Welche Quellen die noch haben, weiß ich ehrlicherweise gar nicht so hundertprozentig. Aber es sollten immer die Alarmglocken angeben, wenn dann also ein Adresshändler im Prinzip nicht dafür gerade steht, dass es eben auch eine Einwilligung dafür die Verwendung gab, dann sollten wirklich alle Alarmglocken angehen. Oder wenn es zu günstig ist. Also es ist auch so ein klassisches Merkmal. Wenn es zu billig ist, dann ist es wahrscheinlich nicht gut.
Ich bin da ehrlich gesagt immer noch überfragt. Ich bin jetzt ein Kunde.
Ja.
Und ich möchte jetzt unbedingt meine Adresse, alles, was es von mir gibt, möchte ich an so einen Adresshändler geben. Mhm. Wie habe ich noch nicht gegoogelt? Kriege ich da, kann ich da einfach... Ich glaube,
so funktioniert das auch nicht, Cornelius. Also ich habe...
Naja, wie bekommen die denn sonst meine Adresse? Ich wurde noch nie angefragt, leider.
Also ich kann dir mal ein praktisches Beispiel aus meiner Erfahrung erzählen. Das war für ein Gewinnspiel, an dem Personen teilnehmen konnten. Das war kostenfrei, also jedenfalls so mit Gänsefüßchen quasi versehen. Kostenfrei. Und die Teilnehmer mussten in allerhand Sachen einwilligen. Unter anderem eben auch der Weitergabe ihrer Daten, eben also zu Werbezwecken und auch an Dritte und Partner und weiß nicht alles. Also das ist eine der Varianten, die ich schon gesehen habe. Das ist natürlich insgesamt, ist zwar nicht unser Thema heute, aber natürlich höchst umschritten. Also inwieweit man solche Aktionen, Gewinnspiele oder andere Leistungen vermeintlich kostenfrei anbieten darf, wenn dann tatsächlich der Teilnehmer quasi mit seinen Daten bezahlt. Das ist ja, läuft ja alles so ein bisschen unter diesem...
Also die Adresshändler bieten dann diese Gewinnspiele an.
Ja, oder andere, mit denen sie kooperieren, von denen sie die Daten weitergegeben bekommen. Also ob das dann dieses böse Kopplungsverbot ist, ist dann eine andere Frage für eine andere Folge.
Okay, alles klar. Mhm.
Aber in die Richtung geht das quasi. Und so ist also einer der Wege, die ich pragmatisch kenne. Es gibt mit Sicherheit noch andere, die ich nicht kenne. Wie gesagt, bin ja nicht im Adresshandel-Business. So, also jedenfalls noch nicht. Ich meine, man muss sich ja immer Optionen halten. Wer weiß, vielleicht sollte ich mir das mal überlegen. Aber du siehst, meine kreativen Ideen sind schon erschöpft, also vielleicht lieber doch nicht.
Ja, okay. Vielleicht gibt es da findigere Leute als uns beide, die da vielleicht einfach ein bisschen die Tricks drauf haben, an die Adressen zu kommen.
Genau. So, also du hast ja für deine GmbH dir überlegt, okay, jetzt habe ich Adressen. So, und jetzt ist natürlich wirklich, das sind aber im Regelfall, sagen wir mal nicht, du hast sie gekauft mit einer Einwilligung. Das ist ja, dann kannst du die ja kontaktieren, weil es steht ja eine Einwilligung. So hast du die ja vom Adresshändler gekauft. Mhm. Denn grundsätzlich gilt, wer beworben werden will, in welcher Form auch immer, dafür brauchst du eine Einwilligung. So. So weit erstmal.
So grundsätzlich.
So okay. Ganz grundsätzlich. Genau.
So ganz grundsätzlich, also wenn ich diese Adresshandel inklusive Einwilligung geholt habe, dann ist sowieso erstmal super, ne? Dann habe ich totgeschlagen, wenn sie widersprechen sie, aber sonst sagen sie super, ich habe den goldenen Pass und darf den alle meine Angebote schicken.
Weil grundsätzlich für Werbung dieser Art sagt das UWG eben, dass du eben auch eine Einwilligung brauchst. So, und da kommen wir natürlich, also der geneigte Zuhörer mag jetzt denken, wieso reden die denn darüber? Das ist doch gar nicht in der DSGVO. Aber natürlich reden wir mal wieder über die Einwilligung und die Anforderungen an die Einwilligung sind deckungsgleich mit den Einwilligungen, die wir aus der DSGVO kennen. Also alles doch gar nicht so fremd, sondern doch relativ vertraut. Genau. Und das braucht man. Also man braucht eine vorherige Einwilligung, so wie man das kennt eben auch aus allen anderen Konstellationen, die wir ja auch zum Beispiel im Rahmen der Cookies besprochen haben, gilt ja auch.
Okay.
Genau.
Alles klar. Jetzt sagen wir, okay, Einwilligung habe ich irgendwie nicht. Ne? Es ist vielleicht auch ein bisschen unsicher, wo ich die ganzen Adressen her habe. Zumindest habe ich, ne, vielleicht habe ich, keine Ahnung, wir sagen jetzt einfach mal, ich habe die legal erworben, aber eine aktive Einwilligung, um den Damen und Herren Werbung zu schicken, die habe ich nicht.
Genau.
Okay.
Und dann ist natürlich schon die Frage,
ich möchte meine Liste erstmal vorstellen.
Okay, Entschuldigung, bitte führe fort.
So, ich möchte nämlich großflächig werblich verbreiten.
Ja,
ne?
Ja, finde ich gut. Soll ja ein Erfolg werden.
Also das heißt, ich habe nicht nur den Namen, weil mit dem Namen, da kann ich erstmal so nicht anfangen. Also das heißt, ich habe noch mehr bekommen. Es war eine richtig, also war auch eine teure Liste.
Ja.
Ja, also das heißt, ich habe nicht nur den Namen, sondern ich habe auch eine Adresse dazu. Mhm. Ich habe sogar eine Telefonnummer und zu guter Letzt habe ich sogar eine E-Mail-Adresse.
Wow. Das war kein Schnäppchen.
Ja.
Ich kann es mir vorstellen.
Okay. Genau. Und jetzt möchte ich auf allen Kanälen, ne? Ich möchte die Cornelius-Puppen müssen weg. Deswegen möchte ich die jetzt erstmal zubomben. Mhm. Und dann sage ich so, als erstes, jetzt schicke ich denen erstmal so ein Werbeblättle.
Du meinst per klassischer Post?
Postalisch, ja.
Ah ja, okay. Ey, muss ich ja einmal genau, wenn du schon wieder so sprichst wie die Süddeutschen, dann muss ich ja fragen, ob ich das richtig verstehe.
Ja, na, ich rede von der klassischen postalischen Werbeansprache.
Ein Blättle halt, okay, verstehe. Okay, ja, das möchtest du machen. Das ist nicht sehr kompliziert, kannst du machen.
Ah ja?
Na ja.
Okay, also, alles eingetütet. zugeleckt den Briefumschlag und zugeleckt und los geht's.
Oh, jetzt muss ich erst mal fangen. Jetzt habe ich mich lachfisch. Ja, das ist nicht so ganz evident vielleicht, aber tatsächlich wird bei der Art, wie die Werbung im Prinzip den Adressaten da erreicht, ob nun per Brief, Telefon oder E-Mail, da werden tatsächlich erhebliche Unterschiede gemacht. Deswegen, beim Brief anzufangen, ist gar nicht die schlechteste Idee, denn die Hürden, eben einen Brief zuzustellen, sind halt, jedenfalls durch die Rechtsprechung, wird das ganz deutlich relativ gering und dementsprechend, ja, kannst du das machen. Und dafür gibt es auch, das musst du nicht mal selber machen, also wenn du dann nach einer Weile die Briefe nicht mehr alleine zumachen willst, gibt es da ja auch so Shops, die das übernehmen können und das auch dann für dich verschicken können und so.
Okay, ja, okay, aber das ist dann noch so, da in die Untiefen, glaube ich, möchte ich jetzt gar nicht gehen, ich möchte schon alles selber machen.
Du machst alles selber, okay, ja.
Okay, also das heißt, und jetzt wollen wir es natürlich auch rechtlich betrachten, warum? Wahrscheinlich, weil es gibt zumindest keine konkrete Verbotsnorm im Wettbewerbsrecht. Wenn denn es sei denn, ist es Hochmaß belästigend.
Genau.
Und dementsprechend kann ich dann, denn ich verarbeite ja personenbezogene Daten, also brauche ich auch meine Erlaubnisnorm aus der DSGVO. Und könnte dann zumindest das auf mein berechtigtes Interesse stoßen. Mhm. Denn es ist natürlich, wird das, Literatur ist da auch dies und das und sagt, die Herleitungen sind unterschiedlich, aber es herrscht doch die, denke ich, so herrschende Meinung, dass man, wenn eine Werbeansprache im Sinne des Wettbewerbsrechts erlaubt ist, dass quasi das dem berechtigten Interesse entspricht.
Genau.
Na, also, dass es nicht eine eigene Erlaubnisnorm ist, sondern dass ich sage, so, das ist mein berechtigtes Interesse und dann nehme ich das UWG als Interessenabwägungsmaßstab und wenn das läuft, dann läuft das. Also, super, 5000 Postwerbungen verschickt. Laura, aber da meldet sich keiner.
Ja.
Keiner hat zurückgeschrieben.
Ja, das ist auch tatsächlich das, was ich regelmäßig von meinen Kunden dann zu hören kriege, die dann sagen, also jetzt wirklich, sie meinen, wir sollen einen Brief schicken, ist das jetzt ihr Ernst?
Mhm.
Ja, das ist natürlich nachvollziehbar. Sowas kann natürlich unproblematisch einfach nur verpuffen und dann landet sofort im Papiermüll und hat natürlich auch einiges gekostet. Darf man ja sich auch nichts vormachen, so einen Brief zu verschicken, ist ja nicht das Gleiche wie andere.
Ja, und die Regenwälder.
Ja, und natürlich die Regenwälder, selbstverständlich, nein.
Ja.
Papierlos ist das, was wir wollen, insofern da ergeben sich auch ökologisch quasi Widersprüche, die nicht so ganz so leicht aufzuheben sind. Kann ich verstehen.
Genau.
Ja. Also.
Be green, keep it on the screen und so.
Ja.
Ja. Ja.
Nice. Ja, finde ich gut. Deswegen liegt es ja nahe, in Zeiten der Digitalisierung über andere Wege nachzudenken, um seine Werbung, und das, der Begriff ist unglaublich weit zu fassen, ne?
Genau, jetzt.
An den
Mann. Ich habe ja meine Liste. Ja. Ich habe jetzt meine erste Kanone habe ich gefeuert. Ja.
Los geht's.
Kein Treffer. Kein Treffer versenkt.
Also schon, aber halt keine Resonanz, so wie du dir das vorgestellt hast, ne?
Genau, ich trübe weiter im Fischen. Also andersrum. Aber ja.
Verstehe.
Ja, ja, gut. Alles klar, aber jetzt gehe ich einfach eine Spalte weiter in meiner guten Excel-Liste und sage, so, jetzt möchte ich doch lieber mal bei diesen Persönchen anrufen und, das ist so despektierlich, bei meinen werten Kunden möchte ich anrufen und fragen, ob sie meine Post bekommen haben.
Nice. Ja, also das mit dem Anrufen, da fängt schon an, wirklich schwieriger zu werden, denn eigentlich setzt ein solche Telefonwerbung, so wie auch viele anderen Maßnahmen in der Werbung, eine vorherige ausdrückliche Einwilligung der Kunden oder der potenziellen Interessenten voraus. Das findet sich dann im OWG in dem Paragraph 7, also da bewegen wir uns übrigens schon die ganze Zeit in den verschiedenen Bereichen dieses Paragraphs, und da steht in Absatz 2 Nummer 2 eben, dass eben auch dafür eben eine Einwilligung nötig ist.
Ach je.
Das ist schon mal schwierig.
Ja.
Ja.
Okay.
So einfach mal so ein Cold Calling, schwierig.
Aber jetzt habe ich auch die Laura GmbH.
Genau.
Habe ich auch angeschrieben und habe ich jetzt auch angerufen und wollte mal erkundigen, ob die meine Post bekommen haben.
Ja, ist schon klar.
Und darf ich das denn bei der Laura GmbH?
Ja, und das ist nämlich dann die Frage, die da im Raum steht, ganz klar. Also eben waren wir noch so bei Privatpersonen unterwegs und da führt an einer Einwilligung auch überhaupt gar kein Weg vorbei. Aber die Frage ist, ob es hier vielleicht Unterschiede gibt, wenn wir dann eben im B2B-Bereich sind. Also und bei der Laura GmbH wäre das natürlich gegeben. Ich bin natürlich eine Gesellschaft und ich habe ja auch Mini-Lauras und vielleicht bin ich ja auch interessiert an Cornelius-Puppen. Es passt ja auch ausgesprochen gut zusammen, ne?
Man joint Controllership mit den Puppen.
Genau, ja, genau. Und deswegen finde ich das vielleicht auch besonders gut. Und da ist natürlich die Frage, kommt man da vielleicht um diese vorherige ausdrückliche Einwilligung drumherum? Und da gibt es ein Konstrukt der mutmaßlichen Einwilligung, das im Raum steht. Das findet sich auch wieder in Paragraph 7 des UWGs im Absatz 2 Nummer 2 in der zweiten Alternative. Da reißt du gleich die Augen auf.
Die mutmaßliche Einwilligung etwa?
Ja, ich weiß, verrückt.
Okay, aber das, also das heißt, aber da bin ich dann jetzt auch, und wir sind ja Datenschützer, ehrlich gesagt, ich möchte jetzt nicht über die mutmaßliche Einwilligung reden. Also können wir machen, aber also vielleicht. Machen wir jetzt die nächste weite Tür auf und da könnten wir jetzt, glaube ich, 2 Stunden drüber reden, was denn eine mutmaßliche Einwilligung ist und wie die Marktgeflogenheiten denn in den verschiedenen Stellen draufkommen. Also, ehrlich gesagt, komm, Telefon lasse ich. Also, dann lasse ich das mit der, dann.
Naja, also du musst ja nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Also ich meine, so 1-2 Ausnahmetatbestände, die sich mittlerweile gehalten haben, bei denen man so sagen kann, also wenn die Kriterien erfolgt sind, dann kannst du es machen. Also das kann man schon wenigstens mal erwähnen. Guck mal, der Zuhörer denkt sich so, boah, was für ein Cliffhanger und mutmaßliche Einwilligung und jetzt sagen sie nichts. Also das geht natürlich auch nicht, Cornelius. Also guck mal.
Ja, ich rufe halt niemanden an.
Aber die anderen wollen vielleicht.
Na gut, alles klar.
So 2-3 Beispiele, damit man wenigstens was anhand ist. Es ist kompliziert. Ja, und du hast recht. Also man kann sich da durchaus 2 Stunden in den Details ergehen. Keine Frage. Aber zum Beispiel, wenn schon eine Geschäftsverbindung irgendwie besteht, dann kannst du da ruhig anrufen. Oder, und das könnte man vielleicht unterstellen bei der Laura GmbH, wenn die eine Nähe des Angebots zum spezifischen Bedarf des umworbenen Unternehmens besteht. Weil wenn du Cornelius-Puppen herstellst und ich Mini-Lauras, könnte man unterstellen, dass dein Angebot doch vielleicht genau zu meinem Bedarf passt.
Boah. Ja, also dass sich das super ergänzt.
Richtig. Und auch dann kann man das machen.
Also man könnte auch sagen, dass wir Konkurrenz sind. Mhm. Konkurrenz, knallharte Konkurrenz, aber ich mag dein...
Nee, da bin ich nicht dafür. Nein, gut. Ich möchte hier eitel Sonnenschein und Harmonie. Das kannst du mit irgendjemand anders machen, das will ich nicht. So.
Okay, gut, alles klar. Also wir beide brauchen einander, das ist ein Angebot, also wo man wirklich darauf, wo jede Laura GmbH, die auf der Welt bestehen würde, sofort sagen, natürlich.
Natürlich.
Die Cornelius GmbH, das ist das fehlende Puzzleteil. Ja.
Genau. Siehst du, ich bin immer glücklich, wenn du mich verstehst. Und natürlich kann man ein Einverständnis also eben mit der telefonischen Kontaktaufnahme versuchen auch zu erhalten. Wer also in dem Bereich unterwegs ist, muss aber wissen, dass im Zweifelsfall, also als werbendes Unternehmen, also Cornelius, wenn du da anrufst, ne, bist du beweispflichtig, dass du dafür eine mutmaßliche Einwilligung hattest. Und das musst du in jedem einzelnen Fall im Zweifel nachweisen. Und also alleine der Dokumentationsbedarf.
Wie soll ich denn nachweisen, ob ich eine mutmaßliche Einwilligung habe?
Ja, schwierig. Deswegen, vielleicht bleibst du dabei und rufst lieber doch nicht an.
Ja, habe ich doch gesagt.
Naja, also mich kannst du jedenfalls immer anrufen.
Okay, bei dir werde ich anrufen, bei den anderen nicht. Also bei den anderen ich einen nicht. Abnehmer, das ist ein bisschen wenig. Damit kriege ich meine 10.000 Cornelius-Puppen, kriege ich damit nicht weg. Das wird schwierig.
Ja, nee, so viele möchte ich auch gar nicht haben. Ja. Ja, okay. Na gut. Ja,
das sehen wir nochmal. Also kommt Verhandlungssache. Ich mach dir ein Angebot, das du nicht abschlagen kannst.
Ich habe schon so innere Bilder, bei denen ich in einem Meer von Cornelius-Puppen stehe. Sehr schön. Aber gut, okay, kein Telefon. Brief hat nicht geklappt,
dir hat keiner reagiert. Ja. Telefon auch nicht geklappt.
Ja.
Mein letzter Lead sind einfach E-Mails-Adressens zuhauf.
E-Mails-Adressens, und ist natürlich auch charmant. Ich meine, kostet ja erstmal nichts. Also nicht gar nichts, aber fast nichts. Ist schon mal, außer deine teure Liste, die du da gekauft hast. Weißt du, war ja eh ein Rip-Off, weil hast ja keine Einwilligung mitgekriegt.
Naja, aber die habe ich in dem Fall, also ja, natürlich, ja klar, aber da habe ich ja, aber okay, ja.
Du weißt schon, E-Mail-Marketing ist ja das Stichwort, was jetzt hier fällt. Und das ist ja durchaus erstmal ganz charmant, kostet nicht so viel. Und theoretisch würde man denken, Mensch, tut doch gar nicht weh. Im Zweifel denkt der andere, wieder Spam und löscht und ist doch gar nicht so schlimm. Ach, wenn das die Rechtsprechung doch auch mal so sehen würde. Aber das ist nicht so, sondern also tatsächlich die Anforderungen an E-Mail-Marketing sind doch relativ hoch und sehen also gerade bei diesen massenhaften Mailings ganz, ganz schnell eine Belästigung. Und die Anforderungen ans E-Mail-Marketing sind jedenfalls nicht geringer als ans Telefon-Marketing. Ich sag's dir lieber.
Also da muss ich da auch kurz klugscheißen. Das steht doch einfach so im Gesetz, oder nicht?
Was meinst du?
Da steht doch hier, eine unzumutbare Leistung stets anzunehmen bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Faxgeräts. Oh, das hatte ich natürlich, muss ich später auch noch machen irgendwie. Oder elektronische Post, ohne dass vorher eine ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt. War ja aber eine Einwilligung.
Ja.
Zack.
Ja, das stimmt. Du hast erstmal im ersten Schritt hast du recht. Also man könnte glauben, der Absatz 2 schafft ja hier so einen Ausnahmetatbestand, denn du hast erstmal einmal unterschlagen, dass ja drüber steht, dass immer alles irgendwie eine Einwilligung braucht. Aber okay, sagen wir mal, also jetzt hier nicht. Das heißt, wir haben die Situation, dass es Konstellationen gibt, in denen im Prinzip auf die Einwilligung verzichtet werden kann. So, und diese finden sich in § 7 Absatz 3 UWG. Da steht genau drin, wann es eben keine unzumutbare Belästigung ist bei elektronischer Post. Und diese Voraussetzungen müssen auch noch kumulativ, also alle gleichzeitig vorliegen, damit sie greifen können. Und da muss man da schon mal ein bisschen genauer gucken, wann eben tatsächlich ausnahmsweise eben keine ausdrückliche Einwilligung erfolgen muss. Und das ist schon ein relativ dünner Bereich. Also man muss ähnliche Waren und so verkaufen. Also bist natürlich wieder bei mir völlig richtig.
Ich mach mal einen Use Case auf.
Mach mal.
So, ich habe, also postalisch hat plötzlich doch Erfolg gehabt.
Ah, ja, okay.
Also einer hat gesagt, Leonard hat sich gesagt, super, ich möchte so eine Puppe. haben. Hat er sich hingesetzt, genau. Hat ein Papier rausgeholt, hat geschrieben, liebe Cornelius GmbH, danke für Ihr freundliches Angebot. Das nehme ich gerne an. Und dann hat er in seinem Briefkopf steht da seine Adresse, ne, seine Telefonnummer, auch seine ganze Adresse und es steht auch seine E-Mail-Adresse.
Genau.
Drauf.
Gutes Beispiel.
Ja.
Sehr gutes Beispiel.
Darf ich jetzt, nehme ich das? Super, Leonard, danke für dein Schreiben. Dann jetzt tippe ich diese E-Mail-Adresse in mein Werbeprogramm da ein und schicke ihm eine Werbung.
Ja.
Weise ihn noch darauf hin, hey Leonard, danke, dass du bei uns eingekauft hast, super. Du kannst natürlich, ich schicke dir jetzt so eine E-Mail-Adresse, aber falls du, also eine E-Mail an deine Adresse, aber wenn du ein Problem hast, kannst du, widersprich mir einfach. So, hier ist der Link oder sowas. Darf ich das?
Also es ist, als ob das Beispiel gewählt hättest, um alle Voraussetzungen des Absatz 3 einmal unterzubringen. Aber
wow. One in a million.
Aber es ist natürlich ein total zufälliges Beispiel, das dir eingefallen ist. Also, aber natürlich ist es ein... Du machst mich total fertig heute.
wir müssen auch ein bisschen Gas geben. Also Termin.
Ja.
Also, das heißt, den Leonard darf ich anschreiben.
Den darfst du anschreiben. Weil,
obwohl ich keine Einwilligung habe von Ihnen.
Obwohl, ne? Du keine Einwilligung hast, denn das ist die Ausnahme der E-Mail-Werbung für sogenannte Bestandskunden. Bei denen geht das, da bestehen schon vorherige Geschäftsbeziehungen. Es muss natürlich aufgepasst werden, man braucht hier wieder ähnliche Waren und Dienstleistungen und wir haben die Situation, der darf nicht vorher irgendwie widersprochen haben und wir müssen ihm die Widerspruchsmöglichkeit immer wieder hinweisen. Aber hast du ja alles ganz fein gemacht, wie gesagt, tolles Beispiel. Und dann kann man das auch ohne vorherige Einwilligung machen, in dieser Konstellation. Das ist aber eben eine besondere Konstellation und es mit Vorsicht zu genießen. Und da muss man auch relativ streng sein. Also auch in den Tätigkeitsberichten der Aufsichtsbehörden findet sich regelmäßig zu dem Bereich ein Hinweis, dass sich viele Unternehmen darauf regelmäßig berufen, aber nicht vorsichtig genug sind. Ich habe das gerade im Tätigkeitsbericht aus Baden-Württemberg vor kurzem wieder gelesen, dass sie nicht vorsichtig genug sind, dass eben auch alle diese Voraussetzungen aus dem 7 Absatz 3 UWG auch wirklich vorliegen und eben auch ganz deutlich wird und es sich auch wirklich um ähnliche Waren oder Dienstleistungen. Also wenn du anfängst, denen dann irgendwie eine Bohrmaschine verkaufen zu wollen, dem armen Leonard, dann bist du raus. Ne? Also von mir aus Cornelius Puppe in verschiedenen Editionen, ja, also Chic Cornelius und Business Cornelius sind da von mir aus austauschbar, aber alles andere wird doch dann sehr, sehr schwierig. Und was nehmen wir daraus? Es ist ausgesprochen schwierig für die Unternehmen, ihr Werbung in dem Bereich, also so eine Art Direktmarketing am Kunden, ob nun B2C oder B2B, ist am Ende Jacke wie Hose. Es ist echt kompliziert und die Fallstricke sind viel da. Also Unternehmen müssen wirklich...
Die Hürden sind hoch.
Ja, die Hürden sind hoch und einfach auch, dass Kleinigkeiten vergessen werden, wie zum Beispiel, dass die Widerspruchsmöglichkeit immer ganz deutlich wird, in jeder weiteren E-Mail, die man da werbend adressiert, ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und wer da schluderig ist oder einfach es auch nur vergisst, das kann eben ganz schnell nach hinten losgehen. Ne?
Also ich glaube, ich lasse das.
Ja. Wir machen das.
Von der Werbung Abstand nehmen.
Ja, jedenfalls diese Art von Direktmarketing. Vielleicht müssen wir da andere Wege finden. Also es ist einfach, wir müssen vielleicht weiter tracken, weiter bis der Arzt kommt irgendwie auf deiner Seite oder so. Oder vielleicht machen wir so eine große Werbeaktion irgendwie, machen einen coolen Werbespot mit der Cornelius-Puppe. Ich meine, vielleicht können wir uns auch zusammenschließen, um die Kosten zu sparen. Dann kann die Mini-Dauer auch mit dazukommen oder so. Ich meine, müssen wir vielleicht dann pragmatisch sein und dann Lösungen finden.
Finden wir. Social Media.
Oder Social Media.
Bombarnor. Ja,
es findet sich bestimmt der eine oder andere Influencer, der sich hergibt für unsere Minimis.
Ich freue mich auch.
Also ich glaube, das wird ein Erfolg und vielleicht müssen wir dann auch nicht so viel investieren und dann ist vielleicht auch rechtssicher, ne? Also es ist ja vielleicht nicht die schlechteste Idee.
Ja, gut.
Fühlst du dich gewappnet für die nächste Marketingwelle?
Ich fühle mich, ja. Probier noch ein paar Püpple, produziere ich nochmal vorher. Das ist einfacher.
Ja, okay, verstehe. Ja, siehst du, Handwerk ist eben doch ein bisschen dankbarer. Liebe Zuhörer, wir freuen uns wie immer auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert gerne für den Podcast oder gebt eine Bewertung ab in den entsprechenden Bereichen bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns findet. Empfehlt uns auch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue interessierte Zuhörer. Außerdem könnt ihr in der Zukunft immer weitere Infos und detailliertere Infos unter unserem Blog finden unter www.dr. dr-datenschutz.de. Und wer ein bisschen weniger lesen möchte, findet uns natürlich auch bei Twitter unter Dr. Datenschutz. Ja, und an der Stelle bleibt uns ja dann nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Piep, piep, hallo, hier ist Zukunfts-Cornelius und ich möchte mal ein ernstes Wort mit dem Vergangenheits-Cornelius reden. Also Cornelius, diesen Use Case, den du da beschrieben hast mit dem Leonard, der funktioniert ja so nicht. Denn Voraussetzung, dass du jemandem ohne seine Einwilligung Werbung zuschicken darfst, ist ja unbedingt, dass du ihm beim Erheben seiner E-Mail-Adresse auf sein Widerspruchsrecht hinweist. Also das heißt, wenn der Leonard dir jetzt ein nettes Briefchen schreibt, dann hast du ihn ja, und da seine E-Mail-Adresse drauf ist, dann hast du ihn ja immer noch nicht, wenn du diese E-Mail-Adresse jetzt quasi von ihm erhebst, hast du ihn nicht auf sein Widerspruchsrecht hingewiesen. Deswegen funktioniert das nicht so. Also deswegen, lieber Cornelius, nochmal zum Mitschreiben. Dieses Einwilligungserfordernis entfällt, wenn du eine E-Mail-Adresse von jemandem im Rahmen einer Geschäftsbeziehung erhalten hast. Du diese E-Mail-Adresse für Werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistung verwenden möchtest, der Kunde, also der Leonard, dem nicht widersprochen hat, und du den Kunden, ganz wichtig, bei Erhebung dieser E-Mail-Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hinweist, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann. Und dann noch mit dem netten Zusatz, worüber man sich auch wieder streiten kann, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Schreib's dir hinter die Ohren. Tschüss.